Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Dezember 1992.
Die Aktion Das sichere Haus rät. Vorsicht mit Weihnachtsbäumen. Die Brandgefahr von Weihnachtsbäumen wird immer wieder unterschätzt. Also, Baum so lange wie möglich im Freien lagern, damit der noch nicht ausgetrocknete Baum, denn ausgetrocknete welche brennen in Windeseile, keine verheerenden Brände auslöst. Kerzen müssen von oben nach unten angezündet werden und in umgekehrter Reihenfolge gelöscht werden. Wasser muss parat stehen. Unsere brenzligen Themen, von unten nach oben wohlgemerkt, heute. B31 Ost.
Der spektakuläre Kompromiss in Sachen Neubau der Bundesstraße im Freiburger Osten, kurz B31 Ost genannt, war heute Gegenstand einer Pressekonferenz des Aktionsbündnisses gegen die B31 Ost. Ein Redakteur des Infos war dort und wird am Ende der Sendung von ihr berichten. Dann als zweitletzten Beitrag ein Thema zu Russland.
Es knirscht im fabrikfrischen Politikbetriebe Moskaus, schreibt heute die Taz. Wer knirscht, warum es knirscht und ob überhaupt von einem fabrikfrischen Politikbetriebe die Rede sein kann, darüber unterhielten wir uns mit Kai Ehlers aus Hamburg, der vor einigen Wochen von einer längeren Russlandreise zurückkam.
Dann wird an drittletzter Stelle ein Beitrag über Somalia kommen, Waffen gegen Hunger. Seit einer Woche kämpfen UNO-Truppen in dem vom Hunger gezeichneten Somalia gegen rebellische Somalis. Über Ursachen und Hintergründe der Aktion führten wir ein Interview mit dem Zürcher Journalisten Al Imfeld, einem Kritiker der Public Relations Show der Amerikaner. Danach geht's zu OB Böhme.
Ja, OB Böhme ist nunmehr seit 10 Jahren im Amt. Seine Äußerungen in einem Zeitartikel und der Haushaltsentwurf schüren Fremdenfeindlichkeit. Dazu ein Beitrag.
Obdachlose, wie immer pünktlich zur Weihnachtszeit, stellt auch dieses Jahr die Stadt ein Konzept zur Hilfe für Nichtsesshafte vor. Wie neu das Konzept ist und welche Hilfe die Stadt im Auge hat, dazu ein Bericht von der Pressekonferenz. Soweit die Themen. Am Anfang werden einige Kurzmeldungen folgen. Heute hier am Mikrofon ist ein starkes, sechsköpfiges Team. Das ist der Hanne, der Dieter, der Winfried, der Lars, der Arthur und der Christoph. Telefonisch sind wir hier wie immer zu erreichen unter der 0761 31 028.
Sonntag, den 13. Dezember, wurde in Uruguay in einem Referendum über die Privatisierung der Staatsbetriebe abgestimmt. Nach den Hochrechnungen haben rund 65% der Wahlberechtigten gegen die Privatisierungspläne der konservativen Regierung des Präsidenten Lacay gestimmt. Eine herbe Niederlage für die Regierung, die nur etwa 25% der Stimmen für ihr Gesetz erhielt. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 87%. Es war eine Abstimmung gegen die Regierung und ihre neoliberale Politik, haben die Befürworter des Referendums immer wieder betont. Es ist gleichzeitig auch eine Abstimmung gegen die Politik vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, die allen hochverschuldeten Ländern strikte Sparpolitik, Kürzung der sozialen Leistungen und Privatisierung der Staatsbetriebe verordnet. Tausende von Menschen feierten gestern Abend. Wir haben gewonnen, es lebe Uruguay. Wenn das nicht das Volk ist, wo ist es dann? Sind die Sprechchöre der Menschen.
Sie zünden die Fackeln, sie zünden die Molotow-Cocktails an, die andere werfen.
So rief der Abgeordnete des Bündnis 90, Olaf Müller, dem CDU-Abgeordneten Bönitz am vergangenen Freitag im Thüringer Landtag in Erfurt zu. Dieser führte nämlich in einer Aktuellen Stunde zur Lage von Asylbewerberinnen aus, dass Asylbewerber seines Kreises besser leben würden als manche deutsche Familie. Daraufhin kam es zum Eklat. Es gab eine Ordnungsstrafe und einen Ausschluss aus der Sitzung. Nicht jedoch für den CDU-Abgeordneten, sondern, wen wundert's, für den genannten Olaf Möller für seinen Zwischenruf. Eine Anekdote, die zeigt, dass die Brandstifter in Schlips und Kragen auch nach den Toten von Mölln und der Aushebelung des Grundrechts auf Asyl noch immer ungeniert gegen Flüchtlinge hetzen und damit den Neonazis, von denen sich die politische Klasse ja immer so angewidert distanziert, zu weiteren Mordanschlägen geradezu auffordert. Dabei weiß auch der CDU-Abgeordnete Bönitz, dass nach der Kürzung der Sozialhilfe um ein Viertel Asylbewerberinnen nicht besser, sondern schlechter leben als der durchschnittliche deutsche Sozialhilfeempfänger bzw. Sozialhilfeempfängerin. Im Oktober wurden laut Bundeskriminalamt 740 fremden- oder ausländerfeindlich motivierte Straftaten registriert. Im September waren es 1061, im August 416.
Sie zünden die Fackeln an, sie zünden die Molotow-Cocktails mit an, die andere werfen,
rief der Bündnis 90-Abgeordnete dem CDU-Politiker zu. Wer wollte ihm da widersprechen?
Nicht sesshaft, für die Heim- und Herdverfechter eine Bezeichnung für die draußen, Männer mit fettigen Jacketts und Plastiktüten oder Frauen, die auf der Straße trinken. Die eigene Verlegenheit flieht in ein humanistisches Wort, statt nicht sesshaft, immerhin Menschen, wie wir alle irgendwie. Auch wenn die Menschenrechte viel zu abstrakt sind, so wie die Obdachlosen viel zu konkret sind. Als nicht sesshaft gelten Menschen, die weder eine Unterkunft noch eine gesicherte Lebensgrundlage haben. Vor 2 Jahren registrierte die Stadt 180 Hilfesuchende, ohne die tatsächliche Zahl der Wohnungslosen beziffern zu können. Die Initiative Freunde der Straße schätzt für dieses Jahr rund 250 Obdachlose. Ein Großteil von ihnen, etwa 80%, verliert die Wohnung unter dem Druck zu hoher Mietschulden. Die Hilfe für die Obdachlosen und Nichtsesshaften, so die Stadt, sei nicht nur zur Weihnachtszeit eine ihrer sozialpolitischen Hauptaufgaben, auch wenn die Stadt, wie in den letzten Jahren regelmäßig, im Zuckergussmonat damit vor die Presse geht. Und die Zahl der Wohnungslosen steigt. Während OB Böhme am liebsten den Beton des KDS-Fundamentes streicheln wollte, wie er anlässlich der Grundsteinlegung bekannte, wird die Innenstadt zum Zuckerguss für die KTS mit Bordell und Spielbank, was die Mieten in die Höhen treibt, die für viele der Absturz in die Mietschulden bedeuten kann. Besonders neu ist das am Freitag präsentierte Konzept nicht. Das Vorhandene soll vor allem effektiver genutzt werden. Dazu, und das soll wohl die Neuerung sein, wird ein Kuratorium gebildet, also ein Ausschuss aus den wichtigsten Trägern der bestehenden Einrichtungen. Neu geschaffen wird eine sogenannte zentrale Fachberatungsstelle, was übrigens schon 1990 versprochen wurde. In der Nähe des Breisacher Hofes, östlich der Berliner Allee, sollen von der französischen Armee belegte Wohnungen dafür umgebaut werden. Eine Lage übrigens, die auch unter dem Aspekt bürgerlicher Empfindlichkeit, Amtsdeutsch Akzeptanz, ausgesucht wurde. Ziel dieses längerfristigen Angebotes war schon vor 2 Jahren der Übergang in betreutes Wohnen und therapeutische Arbeitsplätze, was von den derart Betreuten aber den Willen zur Integration in die Gesellschaft verlangt.
Ein zentrales Kernstück wird die sogenannte mehrgliedrige Einrichtung sein. Ein Angebot an Nichtsesshafte, die im Grunde willens sind, den Anschluss sozusagen an die Gesellschaft wieder zu finden. Sie haben dort die Möglichkeit, eine Wohnung zu bekommen. Sie werden dort individuell beraten. Es wird mit ihnen ein Hilfeplan entwickelt und es gibt eine Arbeitsmöglichkeit. Wenn dieser Resozialisierungsbereich erfolgreich ist, soll dann die Chance bestehen, beispielsweise in eine betreute Wohngemeinschaft umzuziehen oder nach erfolgreicher Resozialisierung dann auch die Vermittlung in den allgemeinen Wohnungsbestand.
Lebensformen, die für eine Resozialisierung nicht in Frage kommen, weil das Dreieck Arbeit, Konsum, Autorität nicht funktioniert oder weil die Leute immer noch die falschen Gedanken, Haare oder Schuhe haben, solche Lebensformen gehören nicht zur mehrgliedrigen Integrationswundertüte der Stadt. Wer etwas derart anderes erprobt, etwa ein Zusammenleben mit verschiedenen Gruppen, wie es zeitweilig in der Lehner Wagenburg lief oder in einer der ersten Susi-Konzepte vorgesehen war, dann gibt es keine Unterstützung von der Stadt, sondern Räumung, wie in Lehen oder die Auslaugtaktik wie bei Susi. Das Gleiche gilt für die Wagenburg auf dem Biohum-Gelände. Die dort lebenden sogenannten Wohnsitzlosen bekommen kein Toilettenhäuschen von der Stadt und keine vor dem abgelagerten Müll schützende Umzäunung.
Insbesondere im letzten Winter sind sehr viele von auswärts zugezogen. Insbesondere dort, als man dann die Bölkestraße öffnete, die eigentlich nur eine offene Möglichkeit war, ohne jegliche Verbindlichkeit, ohne jegliche Gebühren, ohne jegliche Struktur. Und dieses kann eigentlich nicht langfristig der Sinn eigentlich unserer Politik sein. Denn dann müsste man was völlig anderes machen. Dann müsste man einfach ein Haus zur Verfügung stellen und sagen, Selbstverwaltung sozusagen, das ist eigentlich nicht das.
Für die nicht integrationsfähigen bzw. willigen bleibt also die Straße als Ausgangspunkt. Der sogenannten Jugendszene, und da wird die offene Drogenszene in einem Atemzug mit den Punks genannt, sollen niederschwellige Angebote gemacht werden, die sich mit ihren Lebensformen besser vereinbaren lassen.
Wir sind natürlich mit den bestehenden Angeboten, wenden wir uns auch an schwierige, wie Sie sagen, Problemgruppen. Allerdings sind wir mit dem bestehenden Angebot noch nicht so weit, dass alle Problemgruppen aufgenommen sind. Das heißt, es gibt insbesondere im Bereich der Punks Gruppen, die nicht interessiert und auch nicht bereit sind, in die jetzigen Angebote hineinzugehen, die wiederum eigene Angebote wünschen, niederschwellige Angebote, wie es heißt, wo sie eigentlich ohne besondere Regelungen sich treffen können, wo sie auch beispielsweise sich pflegen können, also Duschmöglichkeiten vorhanden sind und wo auch sonstige Angebote noch gewährt werden. Aber es gibt außer dem jetzigen Anlaufpunkt in der Ferdinand-Weiß-Straße keine andere Einrichtung. Dort gibt es eine sogenannte Tagesstätte, eine Anlaufstelle, und die müssen wir durchaus wiederum hier nennen. Inwieweit wir darüber hinaus weitere sogenannte niederschwellige Angebote schaffen, wird noch im Rahmen der Gemeinderatserörterungen zu besprechen sein. Man kann allerdings auch davon ausgehen, dass andere Verbände, die sich beispielsweise im Drogenbereich betätigen, die Beratungsstelle DROPS, sich ebenfalls bemüht, ein niederschwelliges Angebot für diesen Personenkreis im Grunde anzubieten.
Und wenn die Nicht-Sesshaftenhilfe soll kein Servicebetrieb sein. Die Ansprüche der Problemgruppen werden nur respektiert, wenn sie dem Anspruch der Stadt auf Resozialisierung entsprechen. Beispiel dafür, wie die Stadt nur bereit ist, das Notwendige zu tun, ist die sogenannte Hundeplage. Zwar sieht Bürgermeister See durchaus das Problem, dass viele Obdachlose ohne einen Hund nicht leben wollen, und leben heißt ja auch, dass sie mit den Hunden im gleichen Raum schlafen wollen, aber so sehe, man könne nicht auf alle Wünsche der Selbstverwirklichung eingehen. In diesem Zusammenhang von Selbstverwirklichung zu sprechen, ist mindestens zynisch. Natürlich sind die Hunde ein Problem, eine Bedrohung für die Mitarbeiterin und die Obdachlosen. Aber das Herumdoktern an speziellen Hundezwingern, am Hundeverbot oder Nichtverbot in den Unterkünften, demonstriert nur die Schwelle, über die die Stadt nicht hinaus will. Die Beschränkung auf Überlebenshilfe zeichnet das gar nicht so neue Konzept aus. Immerhin dezentral gestreute und geschlechtergetrennte Notunterkünfte mit Duschen sind vorhanden. Aber die Ignoranz gegenüber den Nichtsesshaften wird da offen, wo Bürgermeister See die Selbstverwirklichung der Obdachlosen fürchtet. Nichtsesshaft, das ist vor allem ein lästiges Problem für eine Stadt wie Freiburg, die den Anschluss an die Jappi-Kultur nicht verlieren will. Und dass Menschen erst als Arbeitskräfte bzw. Konsumenten wirklich Menschen sind, das zeigt die Vernachlässigung selbstverwalteter Projekte, wie die Wagenburg auf dem Biohunggelände oder nichtstädtische Initiativen wie die systematisch kleingedrückte Susi. Natürlich bedankte sich See auch bei den vielen ehrenamtlichen Helfern und Mitarbeiterinnen, ohne die eine solche Hilfe gar nicht möglich wäre. Dass der Sozialbereich sowieso immer weniger mit tariflich bezahlten Arbeitsplätzen ausgefüllt ist und immer stärker von billigen und leicht kontrollierbaren Jobberinnen, Sozialpraktikantinnen, Zivildienstleistenden und Ehrenamtlichen bestritten wird, ist noch eine andere Geschichte. Jedenfalls kann einem die Danksagung die Lust nehmen, sich für die Obdachlosen zu engagieren, wie etwa die Freunde der Straße es tun.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Dezember 1992.
Seit letztem Donnerstag, dem 10. Dezember, hat Rolf Böhme das Amt des Oberbürgermeisters von Freiburg 10 Jahre inne. Er zieht, wie könnte Mensch es anders von einem Politiker erwarten, eine positive Bilanz seiner Amtszeit. Er sagt, er habe sich um den sozialen Frieden bemüht und er sei für Toleranz gegenüber anderen Lebensformen. Was Böhme unter anderen Lebensformen versteht, bleibt offen. Auf jeden Fall scheint die Toleranz sich nicht auf Nicht-Deutsche zu beziehen. Sein 10-jähriges Jubiläum ist für mich kein Grund zum Jubeln. Ich will an dieser Stelle dem Bürgermeister auch nicht gratulieren, sondern zunächst aus einem Artikel von ihm zitieren, der in der Zeit veröffentlicht wurde. In den Städten wächst der Zorn. Freiburg. So zahlreich wie Ascheregen am Ätna überquerten die Germanen die Donau, schrieb Plinius der Jüngere nach einem Besuch der römischen Grenzen in Germanien. Das römische Reich hielt diesem Druck nicht stand und zerfiel. Stehen wir heute vor einer neuen Völkerwanderung? Können die Städte in Deutschland den Zuwanderungsdruck verkraften?
Die Bevölkerung sieht die Belegung freier Wohnungen und spürt
die Nähe neuer Nachbarn. Bisher wurde der Unmut nur verdeckt geäußert, doch in den Bürgerversammlungen wächst er. Und die Killerblicke vieler sind nicht mehr zu übersehen.
Die scheinbar beliebig ansteigende Flüchtlingszahl macht die Leute nervös und die Kommunalverwaltungen hilflos.
Dieses, möchte ich noch einmal betonen, waren nicht Auszüge aus dem Deutschen Nationalanzeiger oder einer vergleichbaren Zeitung, sondern aus einem Artikel des Oberbürgermeisters Böhme. Dies wollte der U-Aster nicht unwidersprochen lassen. Deshalb wurde ein offener Brief an den Bürgermeister geschrieben. In diesem Brief wird Böhme vorgeworfen, den, wie es heißt, rechten Rattenfängern Vorschub zu leisten. Er wird aufgefordert, den Mut zur Wahrheit aufzubringen, dass nicht die Flüchtlinge, sondern das Versagen der Politik vor den hausgemachten Problemen Intoleranz und Gewalt in unserer Gesellschaft fördern. Dieser Brief wurde mit 150 Unterschriften versehen an den Bürgermeister geschickt. Auch die linke Liste hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Kurt Höllwart von der linken Liste war heute Nachmittag hier im Studio und wies darauf hin, dass Böhme nicht nur im Zeitartikel, sondern auch im Haushaltsentwurf fremdenfeindlich argumentiert.
Von Böhme in der Zeit, vor einiger Zeit zur Kenntnis gekriegt, waren ziemlich erbost und überrascht über den Tonfall, den er dort anschlägt, und haben auf der Grundlage dann auch besprochen, was wir beitragen können, um dort was dagegen zu unternehmen. Dazu kam, dass wir über die Arbeit im Gemeinderat von unserer Stadträtin Inge Dritz auch mit den Haushaltsreden und Haushaltsentwürfen von Böhme befasst waren. Man muss feststellen, dass Böhme in seiner Haushaltsrede einen Haushalt eingebracht hat, den er, man muss es schon sagen, an dem Punkt faktisch rassistisch begründet. Er nennt zum Beispiel in seiner Haushaltsrede die Ursachen für die finanziell schwierige Lage der Stadt, die im Grunde genommen nicht bestritten sein soll, nennt als Punkt 1 die Tatsache, dass Bund und Land immer weniger Geld für die Kommunen zur Verfügung stellen, und gleich als Punkt 2 die gewachsenen Ausgaben für Flüchtlinge und Asylbewerber. Zählt dort Gelder zusammen aus allen möglichen Haushaltstiteln, addiert sie auf, zum Beispiel nur zur Illustration die Sozialhilfezahlungen für anerkannte Asylbewerber, was ich für einen besonderen Hohn halte, weil die genauso einen Rechtsanspruch haben wie jeder andere auch auf Sozialhilfe. Er addiert sogar die fiktiven Kosten für die Verzinsung des städtischen Anlagekapitals den Flüchtlingen auf und begründet somit praktisch Munition und Argumentationshilfe für die Republikaner und andere Nazis. Bei den Maßnahmen, die er selber dann vorschlägt in seiner Haushaltsrede, ist Punkt 1 sofort das Problem der Ausländer, das Problem der Asylbewerber. Wir haben auf der Grundlage feststellen müssen, dass es notwendig ist, gegenüber dieser Politik von Böhme, die sich in dem Zeitartikel, aber auch in seinen Haushaltsreden niederschlägt, was zu unternehmen, und haben diskutiert, was wir dazu beitragen können. Auf der Grundlage haben wir dann in der letzten Woche besprochen, dass es notwendig ist, andere Gruppen, Initiativen, die auf dem Sektor tätig sind, einzuladen. Wir wollen das jetzt am Mittwoch nochmal endgültig besprechen, einen entsprechenden Einladungsbrief verabschieden, um gegen diese Böhme-Politik Stellung zu beziehen in der Öffentlichkeit und Maßnahmen zu besprechen, die geeignet wären, dagegen eine Widerstandsfront aufzubauen. Wir hatten andiskutiert, ob es zweckmäßig sein kann, zu dem Thema eine Bürgerversammlung zu beantragen. Auf die Idee sind wir gekommen, weil ein entsprechender Antrag von uns, diese Frage auf die Tagesordnung des Gemeinderats setzen wollten, bisher nicht realisiert werden konnte, weil sich die Fraktionen der Grünen und der SPD geweigert hatten, einen entsprechenden Antrag zu unterschreiben. Wir bräuchten 12 Stadträte für die Unterschrift unter so einem Antrag, um das behandeln zu können. Und sind deshalb jetzt zum Schluss gekommen, dass es vielleicht sinnvoller ist, das Ganze über eine Bürgerversammlung zu probieren. Das sind Themen, die wir mit den anderen, die wir dort ansprechen wollen und anschreiben wollen, noch erörtern und diskutieren wollen, ob die das auch so sehen und ob das zweckmäßig sein kann. Die Besprechung zu so einem Einladungsschreiben wollen wir jetzt am Mittwoch machen, Mittwochabend 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum. Das ist zwar noch intern unter uns, aber jederzeit öffentlich, und Interessierte sind da herzlich willkommen.
Soweit Kurt Höllwart von der linken Liste. Nun noch ein Nachtrag zu Böhmes 10-jähriger Amtszeit. In einer Presseerklärung der Stadt Freiburg war zu lesen, dass Böhme zur Feier des Tages unter anderem eine besondere Fotografie geschenkt bekam, die den Franziskanermönch Berthold Schwarz zeigt, dem die Erfindung des Schießpulvers zugeschrieben wird. Mein Kommentar dazu: Die Biedermänner sind die Brandstifter.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Dezember 1992.
Zum dritten Mal in 4 Jahren marschieren amerikanische Truppen in ein Land des Trikons ein. 1989 war es Panama, 1991 der Irak und 1992 ist es Somalia. Seit Mitte letzter Woche befinden sich mehrere tausend US-Marines unter UNO-Flagge in Mogadischu und marschieren mittlerweile ins Landesinnere vor. Mehrere Todesopfer hat der Militäreinsatz bislang gefordert, von dem niemand genau sagen kann, was denn der UN-Auftrag an die US-Streitkräfte genau beinhaltet. Sollen sie ausschließlich Hilfstransporte sichern, die sogenannten somalischen Rebellen entwaffnen oder gar, wie auch schon zu lesen war, eine neue politische Ordnung in Somalia errichten?
Offiziell wird der Militäreinsatz als humanitäre Aktion dargestellt, der den Hunger in Somalia beenden soll. Dabei fragt niemand danach, was die Hungersnot denn ausgelöst hat und ob den Soldaten tatsächlich das adäquate Mittel zu seiner Beseitigung sind.
Der Zürcher Journalist und Afrikakenner Al Imfeld, mit dem wir am Wochenende ein Interview geführt haben, hält die ganze Aktion denn auch für eine Public Relations Show der Amerikaner, die keinen einzigen Somali satt machen wird. Über das Zusammenspiel von UNO und US-amerikanischer Regierung beim Zustandekommen des Militäreinsatzes in Somalia meint Al Imfeld:
Die UNO kann nichts machen ohne die Amerikaner, denn die haben das Geld, die bezahlen. Die bezahlen schon heute praktisch 20, also das heißt 80% der UNO ist praktisch direkt oder indirekt von den USA finanziert. Also haben die auch das Sagen. Also wollen die USA etwas machen, wo sie sagen, also da greifen wir nicht in die Scheiße. Und jetzt kommen wir rein praktisch dazu, also eigentlich hätte man, und das hören wir jetzt in den letzten Tagen ja ganz klar und deutlich, wenn es Prioritäten gegeben hätte, wäre Mosambik dran gekommen. Und deshalb jetzt auch in den letzten Tagen hat Boutros Ghali plötzlich gesagt, dass auch für Mosambik müsse was getan werden. Aber die Amerikaner kennen natürlich Somalia bestens, weil Somalia war während des Kalten Krieges ein ganz wichtiger Punkt, und das kennen auch die Deutschen. Somalia ist von den Deutschen ganz massiv eben auch mit Nahrungsmitteln bereits seit 20 Jahren unterstützt fast und mit Waffen beliefert und so weiter. Und jetzt, also gut, die Amerikaner kennen Somalia und dann bis in den Golfkrieg hinein. Somalia war es ein wichtiger Stützpunkt, auch militärischer, also fliegermäßiger gewesen. Also kennt man das einigermaßen. Man kann also eine Operation machen, die in dem Sinne Erfolg verspricht. Und die Amerikaner wollen natürlich in dem Moment auch nach dem Golfkrieg und jetzt im Übergang von Bush zu Clinton und so weiter und so fort, nicht, dass die Bösen dastehen, sie wollen in dem Sinne eine Art Public Relations machen für Humanität, und deshalb muss sie Erfolg haben, und deshalb war vielleicht Somalia geeignet. Ob nun der Hunger gelöst wird dadurch, wenn die Amerikaner auch alles aufgeblocht haben und so weiter, Das ist eine weitere Frage, denn der Hunger löst sich ja erst, wenn die Leute wieder mit Landwirtschaft beginnen und wenn sie wieder zusammenleben und wenn die zurückgezogen sind.
Genau dieses jedoch, der Aufbau einer eigenen Landwirtschaft und Industrie, lag aber noch nie im Interesse der jeweils Herrschenden in Somalia. Bis 1960 wurden die Somalis von englischen und italienischen Kolonialmächten ausgeplündert. Doch auch nach ihrer Unabhängigkeit und zur Zeit des Barre-Regimes blieb Somalia in totaler Abhängigkeit von internationaler Finanz-, Entwicklungs- und Flüchtlingshilfe. Dies ist nach Ansicht Al-Imfelds die eigentliche Ursache für den Hunger.
Ich meine, wir müssen mal ganz klar und realistisch sehen, seit 30 Jahren ist Somalia von außen ernährt worden. Und zwar hat überhaupt keine Landwirtschaft mehr stattfinden können und auch nicht mehr stattgefunden, denn zuerst hat dieser große Diktator, der ist jetzt Barre, die Hilfe von der Sowjetunion, der damalige, bekommen, und als das dann nicht mehr gut klappte, hat er auf den Westen hinübergewendet und die haben ihn voll und ganz unterstützt. Dann hat er 77, 78 den großen Ogaden-Krieg gemacht und dann hat es scheinbar gegen 3 Millionen Flüchtlinge gegeben, die Somalia beherbergt hat. Das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge hat die ernährt. Dann kann man sagen, eigentlich der große Wendepunkt kommt mit dem Sturz von Siad Barre. Und jetzt fällt natürlich der langjährige Diktator, der aber auch das ganze Eisen zusammengehalten hat, auseinander. Und jetzt kommt wieder die alte Struktur, die aber in der Zwischenzeit natürlich auch vom Barre-Clan kaputt gemacht oder versucht wurde, kaputt zu machen, kommt nun zum Tragen. Und jetzt ist natürlich das Chaos da. Und niemand hat mehr, ja, jetzt komme ich auf das zurück, bauen können. Man hat ja das gar nicht mehr gebraucht gehabt. Also musste der Hunger kommen gleichzeitig.
Was ist denn die offizielle Aufgabe dieser UN-Mission? Also man liest, kleinste Aufgabe ist, diese humanitären Lieferungen zu begleiten. Größte Aufgabe ist, eine ganz neue politische Ordnung dort zu errichten. Was ist denn da jetzt eigentlich genau geplant?
Die genaue Planung bis ins Letzte kennen wir natürlich nicht. Also geplant, was auch nach außen gedrungen ist und was wir wissen, ist Folgendes. Also Begleitung von Hilfe, dass sie auch an die betroffene, notleidende Bevölkerung kommt. Ich sage bewusst das. Denn auch diese sogenannten Warlords sind natürlich Bevölkerung, denn Bevölkerung ist ein statistisches Wort. Und diese Warlords haben ihre Leute hinter sich. Also an die Bevölkerung ist auch jetzt schon das Essen gekommen. Es hat aber vielleicht die Falschen betroffen. Das ist das Erste. Und die zweite Aufgabe, die sie sich stellen, ist, wenn sie das, also ganz praktische Art, allen die Waffen wegzunehmen, was von mir aus gesehen die Hilfswerke schon längst hätten machen sollen.
Gerade die Entwaffnung der als Rebellen bezeichneten Somalis ist momentan Zankapfel zwischen UNO und USA. UNO-Sekretär Ghali kann sie nicht schnell und weit genug gehen. Al-Imfeld hält einen lang andauernden Guerillakrieg für möglich, da sich die zahlreichen Clans, die um ihre nackte Existenz kämpfen, sicher nicht den zwei Warlords Aidid und Ali Mahdi unterordnen werden und der gebirgige Norden ein hervorragendes Rückzugsgebiet darstellt. Statt militärisch dort einzugreifen, hält Al-Imfeld ein Bündel von politischen Maßnahmen für angebrachter, um den Hunger dort langfristig zu beseitigen und ein Aufbau- und Industrialisierungsprogramm für Somalia zu initiieren.
Und die UNO hätte wirklich das eigentlich als primären Dienst zu tun, was wir Mediation, Vermittlung nennen. Das heißt, vielleicht ehemalige Politiker wie Willy Brandt einer war, oder was nun auch Carter macht und andere, die müssen mal mit diesen Menschen da reden, sie müssen sie ernst nehmen. Man muss aber auch das Drumherum jetzt im afrikanischen Kontext ernst nehmen und die OAU auffordern, hier habt ihr einen Beitrag zu leisten. Also die Organisation Afrikanischer Einheit, die wurde ja kaum konsultiert. Klar kannst du sagen, es ist in der UNO drin, aber in der UNO was sich da präsentiert und so weiter, das sind Menschen, die haben von ihren Ländern keine Ahnung.
Soweit eine Einschätzung des Zürcher Journalisten Al-Imfeld. Während also in Somalia das Schießen aus humanitären Gründen weitergeht, geht auch angesichts der herrschenden Weltwirtschaftsordnung das Hungern in den anderen Regionen weiter. In der Schlusserklärung der Internationalen Ernährungskonferenz in Rom, an der mehr als 160 Regierungen der Welt teilgenommen haben, heißt es unter anderem: Wir erkennen an, dass es weltweit genügend Nahrungsmittel für alle gibt. Der ungleiche Zugang zur Nahrung ist das Hauptproblem.
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Dezember 1992.
Rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit kann die Frankfurter Rundschau vom Montag, den 14. Dezember, aufatmen. Krise in Russland entschärft. Am Donnerstag letzter Woche sah es hingegen nach einer Konfrontation zwischen dem Kongress der Volksdeputierten und Präsident Boris Jelzin aus. Das Parlament bat schon um die Verstärkung von Sicherheitskräften. Doch nun ist von der Bewältigung der schweren innenpolitischen Krise, so die Frankfurter Rundschau, die Rede. Am 11. April soll die Bevölkerung über die Grundlage des Staatsaufbaus in der neuen Verfassung abstimmen. Auch stand Jelzin dem Kongress zu, bei der Wahl eines neuen Regierungschefs mitbestimmen zu dürfen. Zu der momentanen Situation in Russland befragten wir Kai Ehlers, Autor des Buches Gorbatschow ist kein Programm, erschien 1990 im Konkret Verlag und des im Galgenberg Verlag erschienenen Buches Mit Gewalt zur Demokratie im Labyrinth der nationalen Wiedergeburt zwischen Asien und Europa. Wir befragten ihn, wie dieser Kompromiss zu verstehen sei.
Das, was jetzt hier als Verfassungskonflikt beschrieben wurde, hat sich natürlich entschärft durch den formalen Kompromiss, den man da gefunden hat. In der FAZ steht aber auch richtig, also was ich heute Morgen gelesen habe, dass das nichts weiter sein kann als ein Ausdruck einer Pattsituation. Rein formal gesehen, weil jetzt wirklich keine Seite aktionsfähig ist. Ne? Und die Regierung mit den Sachen, die sie durchsetzen will, natürlich ständig an allen möglichen Orten, wenn man mal nicht nur von Moskau und Leningrad, St. Petersburg redet, sondern wenn man von dem ganzen Land redet, ständig auf die Gegenwände läuft. Gegenwände läuft heißt, dass man in Moskau beschließen kann, was man will, aber vor Ort werden die Sachen nicht durchgesetzt. Das ist mal das allererste. Das heißt, die Regierung hat überhaupt keine exekutiven Befugnisse. Sie hat auch auf der anderen Seite keine legislativen Befugnisse und Legitimationen, weil sie also scheinbar das Parlament gegen sich hat oder scheinbar die demokratisch gewählten Abgeordneten gegen sich hat. Mit scheinbar meine ich, sie sind zwar gewählt, aber sie sind nicht demokratisch. Ne? Das Problem ist nur, dass die Regierung genauso wenig demokratisch ist. Zwar auch gewählt ist der Präsident, aber eben auch nicht demokratisch arbeitet, sondern sie arbeiten nach einem Präfektursystem. Es geht also hierarchisch von oben nach unten. Ne? Da werden also die Befehle gewissermaßen auf der direkten Leitung, also an allen anderen Organen vorbei, nach unten gegeben. Trotzdem funktioniert es nicht. So, das ist erstmal diese Situation.
Hauptstreitpunkt zwischen Opposition und Regierung ist die weitere politische Entwicklung in Russland. Die Regierung möchte in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds Reformen durchsetzen, möchte die Privatisierung vorantreiben, was so nicht möglich ist.
Jedenfalls nicht in der Weise durchsetzen kann, wie sie das machen müsste, wenn sie die Reformen wirklich schnell also umsetzen wollte, weil die ganzen Strukturen des Landes, jetzt nicht nur die ich eben genannt habe, so die reinen Verwaltungs- oder Regierungsstrukturen, sondern weil die ganzen sozialökonomischen Strukturen des Landes derart sind, dass man das nicht einfach mal schnell privatisieren kann. Du hast also, das Land ist durch und durch monopolisiert, aber nicht monopolisiert, wie wir das hier kennen. Also, dass da die großen Monopole sind und daneben ist die Arbeiterschaft, so die klassischen Strukturen, in denen wir so denken, ja. Sondern monopolisiert in dem Sinne, dass von unten angefangen, also von der Basis her angefangen, von der Sovchose und der Kolchose und dem Agroprom, das ist also das die Sovchosen und Kolchosenprodukte verarbeitende Weiterverarbeitungszentrum, ne, auf nächsthöherer Ebene und dann die nächsthöhere Stadt und dann die Provinz und dann Moskau. Also auf der Basis von Staatskollektiven hierarchisch monopolistisch organisiert sind. Da kannst du nicht einfach mal durch einen, wie das da drüben heißt, durch einen UKAS, durch einen Erlass, also auf reinen Verordnungswege sagen, ab heute werden die Sovchosen privatisiert. Weil die ganzen sozialökonomischen und die psychologischen Strukturen der Menschen und so weiter sind total anders. Und dann sind ganze Städte sind abhängig von, sagen wir, einer einzigen Fabrik. Die Fabrik ist gleichzeitig wiederum verantwortlich für sämtliche Infrastrukturmaßnahmen und auch materielle Infrastruktur, Straßenbau und so weiter und so weiter. Das kannst du auch nicht auf einen Schlag einfach privatisieren. Wo willst du das denn hin privatisieren?
Elas beschreibt weiterhin, dass die ganze Gesellschaft noch in den kollektiven Strukturen steckt. Kollektive Strukturen, die geografisch einfach nötig sind, um richtig produzieren zu können. Kollektive Strukturen, die eine lange Geschichte haben, die von der Obschina, der bäuerlichen Dorfgemeinschaft im imperialen Russland, bis schließlich zur Verstaatlichung der Kollektive durch die Sowjets geht. So formiert sich auch ein Widerstand gegen Jelzins Reformkurs, der von nationalistischen Neostalinisten bis zu Linken, die die Auswirkungen des Liberalismus in Russland analysieren, geht. Elas berichtet über eine Gruppe der Opposition.
Gesprochen, gibt es eine Oppositionslinie, die sich also gegen die übrigen absetzt, also in diesem Sinne einer linken, eher westlich orientierten Erneuerungsalternative, na, sowas ähnliches, ja. Das ist die früher die Sozialistische Partei gewesen, ihr Kopf Boris Kagalitsky. Und das ist jetzt die haben sich jetzt mit der Gewerkschaftsführung, mit der erneuerten oder sich erneuernden Gewerkschaftsführung zusammengeschlossen zur Partei der Arbeit im Sommer. Diese Leute suchen sowas wie einen reformierten Weg zwischen dem, was die Liberalen, also jetzt Jelzin und so weiter, ne, als Reformpolitik machen und dem, was die Nationalkonservativen und die Nationalkommunisten und so weiter wollen, ne. Nur das Problem ist einfach, und es ist eine relativ starke Kraft auch. Ich meine, sie können sich also auf die Moskauer und auf die Leningrader, St. Petersburger Gewerkschaftsführungen schon stützen. Das ist immerhin schon was. Also gemessen an dem Land ist das gar nicht schlecht, obwohl sich das natürlich alles in so einer kleinen Führungsklique abspielt. Aber das ist ein generelles Problem, ne? Nur sie kommen nicht raus aus dieser Situation, dass auch sie sich gegen die Privatisierung stemmen müssen. Ja? An sich differenzieren sie. Eigentlich sagen sie, wir sind gegen die Privatisierung auf höchster Ebene. Das heißt, wir wollen, dass die Staatsbetriebe weiter als Staatsbetriebe erhalten bleiben und gewisse Staatsaufgaben eben nicht privatisiert werden. Und daneben wollen wir einen mittleren Komplex. Da sollen durchaus kleinere Unternehmen entstehen. Und im Übrigen wollen wir eine Privatisierung, wenn sie denn stattfindet, im Interesse der Werktätigen, der arbeitenden Bevölkerung, zum Beispiel auf dem Lande. Wenn da privatisiert wird oder wenn Land verkauft wird, dann nur, da gibt es so einen Begriff auf Russisch, der ist schwer zu übersetzen, ich sage es mal so ein bisschen umständlich, dann nur in der Weise, dass das Land, das da verkauft wird, auch zur Bearbeitung bearbeitet wird. Ja? Und das heißt, du siehst, sie vor dem Hintergrund dessen, was ich geschildert habe, kommen sie müssen sie also gegen die Privatisierung sich wenden, müssen sich auch für die Erhaltung der durch den früheren Kollektivraum gegebenen sozialen Schutzräume einsetzen und so weiter. Und das bedeutet, dass sie ganz unversehens in die Nähe derer kommen, die so argumentieren, dass überhaupt alles alles Alte erhalten werden müsste.
So verschwimmen dann auch sehr leicht die Grenzen zwischen denen, die sich gegen den Reformkurs Jelzins und gegen die Privatisierung aussprechen. Auf Demonstrationen gegen die Totalprivatisierung finden sich zum Beispiel auch neben eher sozialdemokratischen Linken Altstalinisten, die die Vergangenheit nostalgisch verklären, und patriotisch-konservative Demonstrantinnen ein. Was eine Totalprivatisierung bedeuten würde, beschreibt Ehlers wie folgt.
Die hat einfach die Folgen für die Bevölkerung. Naja, schlicht gesprochen, dass die Betriebe bankrott gehen, weil diese Staatsbetriebe, wenn die privatisiert werden, sind sie einfach unter den gegebenen Bedingungen, die ich vorhin auch geschildert habe, die sind einfach nicht mehr aktionsfähig. Einmal aus materiellen Gründen, zum Zweiten aber auch, weil die ganzen Führungsstrukturen dabei gleichzeitig zerfallen, weil die bisherigen Führungen sich differenzieren in einerseits gewerkschaftliche Vertretung. Also man muss sich das ja so vorstellen, das ist ein Kollektivbetrieb, ein sogenannten Betriebskollektiv, das für die Arbeitsorganisation und für die Freizeitorganisation, also total im wahrsten Sinn dieses Wortes, verantwortlich ist, ja? Von oben nach unten. Und diese Führungsspitze, das ist der politische Ausdruck der Privatisierung, die differenziert sich, die zerfällt. Die Partei ist eh schon zerschlagen, ne, das ist ja klar. Und jetzt aber auch noch vom Sozialökonomischen her zerfällt. Das heißt, es differenziert sich in Gewerkschaft und Betriebsleitung und so weiter. Und auf der anderen Seite dann die Arbeiterschaft mit ihren Vertretern. Und vor diesem Hintergrund setzt sich die Betriebsleitung ab, versucht also zu retten, was zu retten ist, im persönlichen Sinne häufig, ja. Versucht, bereichert sich einfach, zieht also die Verfügungsgewalt des Betriebes an sich, während gleichzeitig also die wirklich effektive Leitung des Betriebes im früheren Sinne zusammenbricht. Es ergeben sich neue Konflikte zwischen Gewerkschaft und Führung. Früher haben sie zusammengearbeitet, ne? Dadurch, es wird gestreikt, dadurch steht die Arbeit. Es wird also, wenn im günstigsten Fall wird verkauft, dann kommt also ein neuer Käufer rein, sei es also, es sei irgendein Magnat aus der nächsten Umgebung, sei es ist ein Kapitalist aus dem Westen, dann wird also im besten Fall wird also rationalisiert, ja. Es wird also effektiver gearbeitet werden. Das heißt in der Konsequenz natürlich erstens, die Arbeitshetze steigt. Und wenn die Arbeitshetze nicht steigt, dann ist es doch wenigstens so, dass also die Kollegen also um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen und so weiter und so weiter. Gleichzeitig ist es so, dass eben in vielen Fabriken kein Lohn mehr gezahlt worden ist. So, und reden wir nicht von Instituten, da wird schon seit Monaten kein Lohn mehr gezahlt. Können Sie das vorstellen?
Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Dezember 1992.
Vereinbarung zwischen erstens der Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraßenverwaltung, im Folgenden der Bund, vertreten durch das Land Baden-Württemberg, im Folgenden das Land, dieses vertreten durch das Regierungspräsidium Freiburg, Kaiser-Josef-Straße 267, 78 00 Freiburg im Breisgau. Im Folgenden das Regierungspräsidium, dieses vertreten durch Regierungspräsident Dr. Schröder. Zweitens, der Stadt Freiburg im Breisgau. Im Folgenden die Stadt, vertreten durch Oberbürgermeister Dr. Böhme. Drittens, den Klägern der derzeit beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg anhängigen sowie beim Verwaltungsgericht Freiburg ruhenden Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss des Regierungspräsidiums Freiburg vom 17.12.1984 zur Planfeststellung der B31 Ost zu Nummer 1 bis 32, vertreten durch Rechtsanwälte D. Witt und Kollegen, Kaiser-Josef-Straße 247 78 00 Freiburg im Breisgau.
Bezüglich der B31 Ost. Bin ich auf Sendung? Ja, wunderbar. Bezüglich der B31 Ost scheint ein Vergleich zustande gekommen zu sein, wie unter anderem in der Badischen Zeitung von Ulf Rüskamm gejubelt wird. Jetzt nochmal? Nee. Wie unter anderem, wie gesagt, von Wolf Rüskamp gejubelt wird, räumt der Vergleich, Zitat, den Weg für die Straßenbauer frei. Mit ihm ins gleiche Horn stieß Oberbürgermeister Böhme, der zynischerweise den Klägerinnen und Klägern für ihr Engagement dankte. Dass der Vergleich zustande kam, schien einem Kurzschluss zu gleichen, der auf der Seite der Klägerinnenpartei passierte. Initiator und Vollzieher dieses Vergleichs war eben genannter Siegfried de Witt, Anwalt und einziger Vertreter der Klägerin. Eben dieser schrieb am 11.12.1992 an die Klägerinnen und Kläger, ich zitiere auszugsweise, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben am Mittwochabend den gemeinsamen Beschluss gefasst, den angebotenen Kompromiss von Land und Stadt anzunehmen. Wie bisher in all den langen Jahren üblich, haben wir uns darauf verständigt, dass die Mehrheit entscheidet, und danach gemeinsam und einmütig gehandelt wird. Hiergegen gab es am Mittwochabend keine Einwände. Deshalb haben wir auch das getan, was die Mehrheit beschlossen hat. Der enorme Zeitdruck, der uns von Regierungspräsidium vorgegeben ist, ist sicher eine erhebliche Belastung. Wir haben uns noch einmal am Donnerstagabend um eine Zeitverschiebung bemüht, jedoch leider ohne Erfolg. In unserer Verhandlung am Donnerstag hat sich die Sache noch einmal so zugespitzt, dass der Abschluss der Vereinbarung ernsthaft in Gefahr war. Wir haben deshalb am Donnerstag darauf bestanden, dass uns hier und jetzt ein Angebot unterbreitet wird. Das ist geschehen und wir haben es sofort angenommen. Es steht jetzt nur noch die Zustimmung des Bundesverkehrsministers aus. Diese ist grundsätzlich in Aussicht gestellt. Damit ist die Vereinbarung rechtswirksam zustande gekommen. Wir rechnen auf Ihr Verständnis, dass wir bereits am Donnerstag gehandelt haben. Wir finden es im Übrigen keinen guten Stil, wenn die Minderheit die demokratischen Entscheidungen nicht akzeptiert. In all den Jahren unserer Auseinandersetzung haben immer alle die demokratischen Mehrheitsentscheidungen anerkannt. Soweit in Ihrer Sache eine Entschädigungsvereinbarung getroffen wurde, erhalten Sie noch eine persönliche Information durch uns. Mit freundlichen Grüßen, Siegfried de Witt, Rechtsanwalt. Noch einmal kurz zum Zeitablauf, der Zeitplan. Am 9.12. die Klägerversammlung im Büro de Witt. Abstimmung, da über eben diesen Vergleich, ergibt eine Mehrheit 22-5 für den Vergleichabschluss auf Freitag, den 11.12.92 vorgesehen. Am 10.12.92 drei Klägerparteien teilen mit, derzeit gibt es keine Vergleichsbereitschaft. Am 11.12. hektische Aktivitäten. Der Regierungspräsidiumsvize Gläser besucht mit Abteilungsleiter des Regierungspräsidiums und Rechtsanwalt de Witt die Kläger zu Hause, um erfolglos allerdings die Unterschriften zu erhalten. Den überraschten Klägern wird mitgeteilt, der Vergleich sei angeblich vom Anwalt schon am 10.12.1992 unterzeichnet worden, also einen Tag zuvor. Ich sprach mit Helmut Thoma vom Aktionsbündnis gegen die B31 Ost. Wie kam es denn dazu, dass jetzt das so schnell über die Bühne lief?
Darüber kann bis zu einem gewissen Punkt nur spekuliert werden. Wir wissen, dass einige der Kläger erstens mit dem Inhalt des Vergleichspakets nicht einverstanden waren, vor allem aber waren die meisten Kläger sehr ungehalten darüber, dass sie am Freitag einen Vergleichstext unterschreiben sollten, der für sie persönlich ja mit einer sehr großen Tragweite verbunden war und den sie erst am Freitag zu Gesicht bekommen sollten. Und an diesem Vorgehen des Herrn de Witt hat sich auch massive Kritik in der Klägerversammlung am letzten Mittwoch entzündet. Der Herr de Witt hat das Abstimmungsergebnis letztendlich als Votum gewertet, dass er für alle unterschreiben darf. Und wir melden erhebliche Zweifel an, ob das schon rein formal juristisch in Ordnung ist.
Das war jetzt schon eben die Bewertung, gar nicht so sehr die Beschreibung.
Was ich jetzt hier in der Pressekonferenz unter anderem gehört habe, war, dass die gesamten Vergleichsverhandlungen ja Verschlusssache waren. Das heißt, es kam überhaupt nichts ans, an die Öffentlichkeit, beziehungsweise nicht einmal die Klägerinnen und Kläger wurden informiert über das, was letztlich dort verhandelt wurde zwischen de Witt und eben der Stadt beziehungsweise dem Bund und dem Land. Das heißt, das ist ein relativ undurchsichtiges Verfahren gewesen und jetzt wurde ganz kurzfristig da so ein Vergleich vorgelegt und schnell mal abgestimmt. Das kommt mir recht dubios vor.
Es kommt nicht nur Ihnen so dubios vor, sondern eben auch einigen Klägern. Und drei davon haben dem Herrn de Witt am Donnerstag einen Brief geschrieben und haben ausdrücklich ihm davon in Kenntnis gesetzt, dass er keine Vollmacht besitzt, am Freitag für sie zu unterschreiben. Der Herr de Witt hat bereits über telefonische Kanäle am Donnerstag von diesem Brief Kenntnis bekommen. Den Brief selber hat er allerdings erst am Freitagmorgen im Briefkasten gehabt. Und nach unserer Vermutung ist die Zuspitzung der Situation nicht zuletzt auf diesen Brief zurückzuführen. Insofern ist es sogar formal gesehen richtig, wenn er behauptet, die Situation habe sich am Donnerstag zugespitzt. Welche Rückschlüsse man auf das tatsächliche und das behauptete Datum der Unterschrift ziehen kann, das möchte ich jetzt hier nur in den Raum stellen. Wir vermuten, dass der Vertrag nicht rechtswirksam zustande gekommen ist. Das wird unter anderem dadurch bekräftigt, dass heute einer der Kläger mindestens, das ist uns definitiv bekannt, dem Herrn de Witt das Mandat entzogen hat. Der Herr de Witt somit auch nicht berechtigt ist, die Klage zurückzuziehen.
Also, wir haben jetzt hier den Herrn de Witt als denjenigen, der wohl diese Vergleichsverhandlungen mehr oder weniger eigenmächtig über die Bühne gezogen hat. Wir haben die Klägerinnen und Kläger, die Herrn de Witt bisher eine Vollmacht eben über die Verhandlungen gegeben haben. Und wir haben das Aktionsbündnis, das jetzt hier eine Pressekonferenz gegeben hat. Letztlich schienen doch eben diese drei Parteien bzw. der Herr de Witt so eine Art Aktionsgemeinschaft darzustellen. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wie das kommen konnte, dass sich Herr de Witt so kurzfristig, so schnell und so überraschend tatsächlich über die eigentlich gemeinsamen Interessen hinwegsetzen konnte und dass jetzt hier ein doch recht überraschtes und begossenes Aktionsbündnis im Raum sitzt und sich über Herrn de Witt aufregt.
Also begossen sind wir nicht. Wir sind natürlich erstens enttäuscht und zweitens maßlos empört, genau darüber, wie hier in einer Geheimdiplomatie nicht nur hinter dem Rücken der Öffentlichkeit, sondern sogar hinter dem Rücken der meisten Kläger Verhandlungen geführt wurden. Und die Art und Weise, in der binnen weniger Tage Kläger darüber entscheiden sollten, ob sie einem so gewichtigen Paket zustimmen, ist für uns unwürdig und weitere Details dieser Vorgehensweise stoßen für uns an das Grundverständnis rechtsstaatlicher Prinzipien. Ja, und ich habe mit einem der Kläger beispielsweise gesprochen und der hat gesagt, er sei völlig verunsichert, denn was da abgegangen ist, das würde sein Demokratieverständnis grundsätzlich in Frage stellen.
Die BI selbst, beziehungsweise jetzt du, er war zu keinem Zeitpunkt darüber informiert, was da jetzt letztlich verhandelt wurde.
Also das Aktionsbündnis sowieso nicht und das mit gutem Grund, denn wir hätten natürlich rechtzeitig Alarm geschlagen. Aber auch die Bürgerinitiative ist nicht informiert worden und der Vorstand der Bürgerinitiative, man muss dazu sagen, ein Teil des Vorstandes, weil eine Dame im Vorstand dort sicher nicht mitgemacht hätte und die ist wohlweislich auch nicht informiert worden. Der Vorstand der Bürgerinitiative hat eigenmächtig mit dem Anwalt dort gehandelt und eine Legitimation durch die Mitgliederversammlung der Bürgerinitiative, bei der es ja zum Verständnis ihrer eigenen Organisation gehört hat, sich gegen die Straße zu wenden, hat es nicht gegeben.
Also dann verstehe ich jetzt richtig, wenn es nicht nur der Herr de Witt war, sondern eben auch noch der Vorstand, bis auf eine Frau, die da mehr oder weniger sich haben über den Tisch ziehen lassen, die diesen Vergleich gemacht haben.
Die mit daran gezogen haben.